Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes heiliges Wort an uns heute aus dem Evangelium nach St. Lukas im 22. Kapitel. Jesus spricht zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, sende uns deinen Heiligen Geist zum Reden und zum Hören. Gib uns ein tröstendes Wort für unser Herz, das uns in dieser Woche begleitet, und ein offenes Herz für dein Wort. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, dass Politiker und andere Menschen, die öffentliche Verantwortung tragen, Menschen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, Fehler machen, dass sie Schuld auf sich laden können, auch solche Schuld, die vielleicht anhaltende und schlimme Folgen haben, das ist hinlänglich bekannt und das erstaunt auch niemanden. Es sind das ja auch Menschen wie wir alle, und es sind Menschen vielleicht, die besonderen Versuchungen ausgesetzt sind, Versuchungen der Macht und des Geldes und der Eitelkeit, die wir Normalmenschen so gar nicht kennen. Wenn dann solche Fehler passieren, wenn solche Schuld und Versäumnisse auffliegen, also wenn sie von den Medien ans Licht gezogen werden, folgt oft reflexartig die Forderung nach sofortigem Rücktritt. Es fällt auf, wie unterschiedlich die Betroffenen dann mit ihrer Schuld, mit ihrer Situation umgehen. Die einen geben sofort alles zu, sind bei der Aufklärung behilflich, die legen alles auf den Tisch, versuchen vielleicht durch Geldzahlungen oder Ähnliches so etwas wie eine Wiedergutmachung und bitten öffentlich in aller Form um Entschuldigung. Und meistens können diese Leute dann sogar auch in ihren Ämtern bleiben, erhalten sogar für ihren offenen, guten Umgang mit ihrer Schuld und ihrem Versagen und der peinlichen Situation Anerkennung. Dann gibt es die anderen, die leugnen ihre Schuld und ihre Fehler erstmal grundsätzlich, und zwar so lange, bis es nicht mehr geht. Dann versuchen sie es mit der Salamitaktik, also immer nur das zugeben, was mir gerade nachgewiesen werden kann. Sie tauchen ab. Sie blockieren, sie behindern die Aufklärung, sie beschuldigen andere und sind immun gegen jede Form von Kritik. Solche Leute müssen meistens, leider nicht immer, und da ließe sich eine lange Liste amtierender Politiker nennen, meistens ihren Hut nehmen und können ihre weitere Karriere vergessen. Obwohl beide ja eine Vorbildfunktion haben, kann der eine bleiben, der andere muss gehen. Liebe Gemeinde, es ist nicht die Schuld an sich, die jemanden disqualifiziert, als Vorbild endgültig disqualifiziert, sondern es ist maßgeblich oft der Umgang mit dieser Schuld. Oder mal so gefragt: Kann denn eigentlich ein Apostel, der den Herrn Jesus Christus dreimal verleugnet hat, ich kenne diesen Menschen nicht, kann ein solcher Apostel noch im Amt des Apostels bleiben, oder hat der nicht ein für alle Mal seinen Vorbildcharakter eingebüßt? Jesus jedenfalls, so haben wir gehört, lässt den Apostel Petrus trotz dieser dreimaligen Verleugnung nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Jesus verdammt Petrus nicht endgültig, sondern sagt ihm sogar schon vor dessen abgrundtiefen Sündenfall zu: Und wenn du dich dermal einst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Mit anderen Worten, der, der seinen Herrn verleugnet, der abfällt von Glauben und Vertrauen, gerade der soll dann Vorbild der Herde Christi, der soll Hirte dieser Herde werden, der soll die Christengemeinde weiden und leiten. Der im Glauben so Schwache soll sie später im Glauben stärken. Aber noch ist es nicht so weit, noch hält sich ja Petrus für glaubensstark wie ein Fels in der Brandung und kündigt seine Bereitschaft an, mit Jesus ins Gefängnis, ja sogar bis in den Tod zu gehen. So stellt man sich einen vorbildlichen Apostel, so stellt man sich einen biblischen Heiligen ja zunächst auch mal vor. Aber noch in derselben Nacht, bevor der Hahn am Morgen krähte, war der Apostel grausam gescheitert. Gescheitert an seiner Selbsteinschätzung, die sich als völlige Selbstüberschätzung, als völlige Fehleinschätzung erwiesen hatte. Das, liebe Gemeinde, hat Petrus mit uns gemeinsam. Gerade weil wir an Christus glauben, getauft sind und gewiss sind, die Gaben des Heiligen Geistes zu haben, gerade deshalb meinen wir ja oft, dass es jetzt auch an uns, an unserer Glaubensstärke, an unserem Wollen und an unserem Entscheiden liegt, in vorbildlicher Weise, ohne Fehl und Tadel, unser Christsein zu leben. Aber dann erleben wir es, mehr oder weniger öffentlich, und zwar täglich, dass wir damit scheitern. Immer wieder, jeden Tag. Wer verstanden hat, was im biblisch-lutherischen Sinne Sünde heißt, der weiß auch, dass Sünde ja nicht erst damit beginnt, wenn ich einen Menschen totgeschlagen habe, sondern dass Sünde, wenn man Jesu Worte ernst nimmt, viel umfassender ist, viel früher beginnt und viel tiefer geht. In Gedanken, in Worten und auch in Werken. Unser Predigtabschnitt am Sonntag in Vokavit, dem ersten Sonntag der Fasten- oder Passionszeit, beschreibt nun aber dieses Leben nicht, Erleben nicht nur, sondern sagt auch etwas über die Ursache des Bösen, das sich bei mir immer wieder Bahn bricht, das hervorbricht und das auch mein Selbstbild, aber auch das Bild, das ich vor anderen gerne nach außen trage, enttäuscht, das also die Täuschung wegreißt. Christus sagt uns, ihr Christen, lebt auch nach eurer Taufe und auch als gläubige Menschen nicht in Quarantäne, nicht in einem keimfreien Raum, in dem ihr für den Himmel steril aufbewahrt werdet, sondern ihr lebt im Hier und Jetzt in der gefallenen Welt, in der im wahren Sinne des Wortes der Teufel los ist. Verlasst euch nicht auf eure Stärke. Verlasst euch nicht auf eure vermeintliche Glaubensstärke, die ihr ein für alle Mal zu besitzen meint. Rechnet mit dem Bösen. Rechnet mit dem Durcheinanderwerfer, der alles durcheinander bringt. Diabolos heißt auf Griechisch der Teufel. Rechnet mit dem Tausendkünstler, der sich verstellt, der euch mit vielen Masken und Achtung auch ganz frommen Masken jeden Tag nachstellt. Rechnet mit dem, der euch für sich begehrt und der nichts anderes im Schilde führt als euch von mir, sagt Christus, dessen Eigentum ihr seit eurer Taufe seid, wieder wegzureißen. Ihr lebt in dieser Welt wie auf einem Sieb in der Hand des Teufels, der euch rüttelt und schüttelt, wie das früher bei den Ernten üblich war, ein Erntehelfer, der Weizen und Streu nach dem Dreschen rüttelt und schüttelt, bis sich die leichte Spreu durch den Wind dann vom schweren Weizen trennt. Jede Versuchung, die ihr erlebt, sagt Jesus, ist so ein Rütteln und Schütteln auf dem Sieb des Teufels. Rechnet aber auch nicht nur mit dem Bösen, also starrt nicht nur wie ein Kaninchen auf die Schlange, auch das will der Durcheinanderwerfer sehr gerne, auch das gehört zu seinen Methoden. Nicht links und nicht rechts und schon gar nicht nach oben gucken, sondern nur auf ihn. Nein, rechnet vor allem mit einem, mit dem einen, mit Jesus. Ich, Christus, euer Herr und Erlöser und Eigentümer, habe euch durch mein Leiden und Sterben, habe den Kampf mit dem Widersacher für euch ausgekämpft und bin Sieger dabei geblieben. Liebe Gemeinde, der uns durch Christus einmal geschenkte Glaube ist nicht einfach unser Eigentum geworden, ist nicht unverlierbar in unseren Besitz übergegangen. Christus betet ja für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhöre, was voraussetzt, dass auch der einmal geschenkte Glaube aufhören kann, wenn sich ein Mensch, und das kann der Mensch auch nach dem Sündenfall, von Christus wieder abwendet. Der Glaube ist und bleibt ein gerüttelter und geschüttelter, ein angefochtener, gefährdeter Glaube. Wir laufen durch unser Leben wie ein Bergwanderer, der über einen schmalen Berggrat läuft, ein kleines Lüftchen von der Seite und wir sind abgestürzt. Wenn wir nicht angeseilt sind, jedenfalls. Angeseilt im übertragenen Sinne durch die Taufe an Jesus Christus. Der sagt dem Apostel Petrus, der sich gerade noch auf seine Glaubensstärke verlässt und meint, mit Jesus durch Leiden und Tod gehen zu können: Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dass Christus für uns Getaufte bittet und betet, ist das Seil, an dem wir hängen, an dem unser Glaube hängt. Und liebe Schwestern und Brüder, die Taufe ist kein seidener Faden, sondern ein unzerreißbares Rettungsseil. In Sünde fallen heißt immer auch aus dem Glauben fallen. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde, schreibt Paulus Römer 14, 23. Das ist so, als wenn ich aus einem sicheren Boot, aus der Arche der Kirche, in die ich durch die Taufe einverleibt wurde, ins tobende Meer falle. Luther schreibt dazu: Es geschieht wohl, dass wir gleiten und herausfallen, fällt aber jemand heraus, der sehe zu, dass er wieder hinzuschwimme und sich dranhalte, bis er wieder hineinkomme und gehe wie vorhin angefangen. Lass mich, ich kann das auch allein, kräht das Kleinkind, wenn man ihm helfen will. Und prompt fällt ihm das Essen von der Gabel oder es selbst vom Fahrrad. Lass mich, ich kann das auch allein. Wer sollte mich aufhalten, dir bis in den Tod nachzufolgen, sagt der kleine gerne große Petrus. Kräht der starke Petrus, rechnet nicht mit dem Bösen und schon kräht der Hahn. Und da steht er nun, unser heiliger Apostel Petrus. Eigentlich muss er jetzt, wenn ich seinen Hut, dann doch jedenfalls seinen Heiligenschein nehmen und an den Nagel hängen und einem echten, einem wirklichen Vorbild Platz machen. Aber wem? Paulus? Dem Christenverfolger vielleicht? Oder Matthäus, dem Römerfreund und Judenausbeuter? Oder vielleicht Jakobus und Johannes, den Cholerikern, die Jesus zurechtweisen muss und die man deshalb die Donnersöhne nennt, weil sie sich so schlecht beherrschen können? Das Neue Testament hat offensichtlich Personalmangel, wenn es um lupenreine, heilige Vorbilder geht. Ja, aber dann vielleicht das Alte Testament, oh, ich sage nur David. David, der Ehebrecher, David, der Rivalenmörder. Ja, liebe Gemeinde, es fällt schon auf, dass die Heiligen der Bibel in vielen Fällen so gar nicht dem entsprechen, was man sich gemeinhin unter einem Heiligen, einem Vorbild für die Gläubigen vorstellt. Gemeinhin, das entspricht zum Beispiel dem, was die römisch-katholische Kirche als Kriterien für eine Heiligsprechung fordert. Am besten ist es, da gleich als Märtyrer für den Glauben gestorben zu sein. Das erhöht die Chancen gewaltig. Sehr wichtig sind die sogenannten heroischen Tugenden. Im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung muss ein künftiger Heiliger erwiesenermaßen vorbildlich vor den Menschen ohne Fehl und Tadel gelebt haben. Wunder sollte er in seinem Leben oder auch danach als Fürsprecher bei Gott gewirkt haben und so weiter. Unser augsburgisches Bekenntnis von 1530 hat da bezeichnenderweise einen doch etwas anderen heiligen Begriff. Da heißt es in Artikel 21, über die Verehrung der Heiligen wird von den unseren gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll, damit unser Glaube dadurch gestärkt wird, dass wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren, nicht wie toll sie gelebt, sondern wie ihnen Gnade widerfahren und ihnen durch den Glauben geholfen worden ist. Und dann das einzige Beispiel, das im augsburgischen Bekenntnis zum Artikel der Heiligen für einen Heiligen genannt wird, ist ausgerechnet David. Und es hätte genauso gut auch Petrus sein können, der Christusleugner. Warum? Weil er zum Vorbild und Heiligen eben gerade dadurch wurde, dass man an ihm, so formuliert es ja das Bekenntnis, besonders gut erkennen kann, wie ihm, der der Gnade besonders bedürftig war, weil er ein besonderer Sünder war, auch Gnade widerfahren und wie ihm, der sich so sehr auf seinen Glauben verlassen und dann aus dem Glauben gefallen ist, durch den von Christus geschenkten Glauben geholfen worden ist. Wie endet der Abschnitt aus Lukas 22 nach der Verleugnung des Petrus? Es heißt am Schluss, nach der dreimaligen Verleugnung, als der Hahn dann krähte, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Diese Tränen der Reue, der Buße, der Umkehr, der Einsicht in die eigene Schuld, in die eigene Schwachheit, die Erkenntnis, allein auf die Gnade Jesu Christi angewiesen zu sein und eben nichts aus sich heraus zu schaffen und zu vollbringen, das ist wirklich vorbildlich. Daran können wir ablesen, was Gnade bedeutet, denn auch das ist ja nicht die Leistung des Petrus, sondern die Wirkung des Geistes Gottes. Ja, und Petrus darf nicht nur bleiben, sondern der wird von Jesus sogar noch befördert. Vom einfachen Apostel sozusagen zum Oberhirten und Seelsorger seiner Brüder. Den Glaubensschwächling, der aber seine Schwäche erkennt, der es selbst erlitten hat, in den Abgrund der Sünde zu stürzen, den hält Jesus für besonders geeignet, den angefochtenen, schwachen, den immer bedrohten Glauben der Brüder zu stärken. Dem, der weiß, liebe Schwestern und Brüder, dass er selbst Sünder ist, der aber auch erfahren hat, was Gnade, was Vergebung und Versöhnung bedeutet, dem wird man auch zuhören, den wird man für glaubwürdig halten. Es ist kein Zufall, dass die Mehrheit und die Besten der Suchthelfer ehemalige Süchtige sind. Wer die Versuchung des Teufels Suchtmittel gar nicht selbst kennt, wer nie in seiner Hölle war, wer es nicht erlebt hat, durch Gottes Hilfe und Gnade daraus befreit worden zu sein, wer nicht aus eigenem Erleben weiß, dass das möglich ist, der wird es viel schwerer haben, die Gefangenen aus der Hölle zu holen oder ihnen gute Ratschläge zu erteilen. Ein Seelsorger, der nicht um sein eigenes tiefes Sündersein weiß und der meint, durch seine Glaubensstärke und sein reines Leben ein Vorbild für die Herde zu sein, kann den Sünder nicht trösten. Trost ist immer dann der beste Trost, wenn er getrösteter Trost ist. Petrus weint und darin ist und bleibt er wirklich Vorbild, denn er zeigt uns, wie wir mit Schuld umgehen können. Er macht es vor, erkennen, bekennen, bereuen, nicht vertuschen, nicht verdrängen, sondern aus der Vergebung Jesu Christi und dem Vertrauen auf seine Fürbitte leben, jeden Tag und jede Stunde. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu zum ewigen Leben. Amen.